So, willkommen zurück. Ja, und wenn ihr jetzt aus der Halle Düsseldorf oder auch von zu Hause aus Fragen oder Anmerkungen habt zum bisher Besprochenen und Meditierten, dann einfach melden. Einfach Mikro an.
Ich habe eine Frage.
Bitte.
Also ich erkenne die Vergänglichkeit von allem und das macht mich sehr traurig und erschüttert mich. Und wo ist da die Erleichterung?
Ja, die kommt noch.
Ach so. Gut.
Na, die kommt, wenn die Unbeständigkeit anfängt, die Vorstellung eines beständigen Selbstes zu unterwandern. Und alles weniger dramatisch, weniger mit Ich-Bedeutsamkeit aufgeladen erlebt wird. Aber es ist auch nicht so einmal ein bisschen schockiert, einmal ein bisschen hoch und dann ist sofort alles super. Also wenn uns das nahe geht, die Unbeständigkeit zu sehen, dann haben wir es auf jeden Fall richtig gemacht. Da nicht davor zurückschrecken, sondern da noch weiter reingehen. Sagen, ja, selbst diese Erschütterung, die das auslöst, ist die denn beständig? Bin denn wirklich ich jetzt erschüttert darüber? Oder gehe ich noch einen Schritt weiter und sage auch, der da jetzt enttäuscht ist, ist Teil der Illusion. Und dann wird es friedlich, wenn wir an der Wurzel des Ganzen loslassen. Und das mag sich in Phasen und in Momenten schon mal zeigen, dann auch wieder nicht. Aber jedes Mal, wenn es sich zeigt und wir uns das merken, dann richtet sich unser Dhammaweg immer verlässlicher auf diese Nordung ein.
Nee, danke, dann muss ich noch ein bisschen arbeiten.
Das müssen alle, ja.
Jetzt haben wir Ton, ne?
Jetzt haben wir Ton, ja.
Aber jetzt mal nicht nur negativ, was nicht ist. Meine Frage ist manchmal, wer oder was ist das, was beobachtet, erkennt, leidet und vielleicht erleichtert?
Ja. Das wäre eine ganz gute Frage, wenn es da jemand gäbe, der beobachtet und leidet und erleichtert ist. Da wir jetzt aber gerade davon ausgehen, dass so ein jemand als Instanz hier gar nicht beteiligt ist, lässt sich die Frage auch nicht so leicht beantworten. Auch wenn man aus dem Wer ein Was macht, dann ist man damit ja eigentlich nur von der persönlichen Dinghaftigkeit in die unpersönliche gewechselt, aber hat nicht die Dinghaftigkeit per se hinterfragt. Ne? Drum, also wenn man es trotzdem unbedingt beantworten möchte, könnte man vielleicht sagen, oder wenn es vielleicht auch mehr eine praktische als eine philosophische Frage ist, könnte man fragen, welcher Anteil dieses Erlebens ist dafür verantwortlich und lässt sich dafür verwenden, das Erleben zu beobachten? Ja? Dann könnte man das ja interessant darauf antworten, indem man sagt, in der Einsichtsmeditation versuchen wir, den Aufmerksamkeitsfokus für unsere Zwecke zu domestizieren. Schalten nur kurz euer Mikrofon wieder aus. Könnt ihr es dann wieder einschalten, wenn ihr darauf reagieren wollt, was ich sage. Also der Aufmerksamkeitsfokus, der sich sonst immer dorthin bewegt, wo gerade am meisten los ist, wird von uns dahingehend spezialisiert, dass wir ihn eben zum Beispiel auf die Wahrnehmung der Unbeständigkeit richten, wenn wir Unbeständigkeitsbetrachtung machen. Ja? Wir richten also die Aufmerksamkeit, oder um es unpersönlicher zu formulieren, Aufmerksamkeit wird gerichtet auf das Sehen der Unbeständigkeit. Und statt zu sagen, wer hat dann kein Dukkha mehr, als ob es jemanden gäbe, der Dukkha hätte, könnte man eher sagen, dass das ist ja gerade das Dukkha, dass wir die Vorstellung haben, da ist jemand in dem ganzen Erleben, dem Dukkha widerfährt oder dem Erleichterung widerfährt. Und also das Dukkha ist da ist jemand Perspektive und die Erleichterung ist das weniger werden und aufhören der, da ist jemand Perspektive. Hat das ein bisschen weitergeholfen?
Ja, danke.
Ich habe noch eine Frage zur Ernüchterung, und zwar,
Bitte.
ob ich das richtig verstehe. Wenn ich jetzt beispielsweise angefangen habe, zu meditieren seit einiger Zeit und mit dem Ziel, mehr in der Mitte zu sein und weltliche Ziele zu verfolgen in der Stelle oder beim Sport, die mich dann aber auch bestätigen, sage ich mal, im Ich, dass ich besonders schnell laufe oder eine bestimmte Stelle einnehme. Oder also in der Arbeit. Und wenn ich dann aber erkenne, okay, das ist jetzt eine Ich-Bestätigung und vielleicht ist die Meditation eher davon loszulassen, werde ich ja erstmal vielleicht enttäuscht oder ernüchtert, dass ich vielleicht jetzt auf der Ebene nicht die Erfüllung bekomme, aber vielleicht eher durch das Zerfallen lassen oder Loslassen von diesen
Ja.
Zielen. Also wäre das auch eine Anwendung, vielleicht eher so auf einer makroskopischen Ebene, oder?
Ja, also wir dann erschließen wir uns eigentlich das volle Potenzial, das durch Meditation möglich ist, ne? Wenn es wirklich darum geht, uns selbst im Mikroskopischen zu begreifen, dann beginnt das auch makroskopische Auswirkungen zu haben. Dass wir das vielleicht, dass uns das ein bisschen weniger wichtig ist, dass wir dann da der Beste im Sport sind oder das tollste Stellenangebot bekommen, weil wir merken, dass das ist zwar ein angenehmer Erlebensinhalt, aber ich habe nichts dazugelernt darüber, wie ich mit Erlebensinhalten per se umgehe, so dass es mir weniger Dukkha bringt. Also
Vielleicht auch.
lieber der Dritte sein, aber das nicht festhalten, da kein Ich draus machen, als der Erste mit festhalten.
Okay.
Oder?
Vielleicht auch die Ernüchterung, dass es so viel Verlangen gibt, so viele Wünsche auch.
Ja,
Oder?
genau. Und auch Ernüchterung damit, dass man das nicht frei entscheiden kann, wie viel Verlangen man hat. Verlangen ist abhängig von Ursachen, aber auf diese Ursachen haben wir keinen unmittelbaren Zugriff. Kann ja was sagen, ah, das klingt ganz nett, was der Buddha da sagt. Ab morgen versuche ich das mal und habe einfach kein Verlangen mehr. Und dann wacht man früh morgens auf und zack, kommen die schon wieder alle wie so ein Schwarm lästiger Fliegen über einen her. Und weil Verlangen halt von Nichtwissen abhängt letzten Endes. So sehr wir uns das jetzt oberflächlich einreden, hab doch kein Verlangen. Ganz tief in uns sitzt eine Stimme, die glaubt fest daran, dass es für das Selbst ein entsprechendes Beständiges irgendetwas gibt, das man sich holen muss und dann wird alles gut sein. Und solange diese Grundprämisse in uns verankert ist, ist das Verlangen eigentlich nur die logische Konsequenz. Das heißt, wir müssen diesen Grundansatz korrigieren, so dass er der Wirklichkeit entspricht. Und dann ergibt sich das Verlangen von selber. Bisschen Geduld. Und halt auch kontinuierlicher Praxis ist da eben auch eigentlich wichtiger, als jetzt einmal das Gefühl zu haben, jetzt habe ich eine ganz tolle Einsicht gehabt und von jetzt ab weiß ich es besser. Also viel wichtiger ist es, sich geduldig um und zu entprogrammieren eigentlich. Dann wirkt die Wirklichkeit zu sehen. Und das hat einen ernüchternden Teil, wenn man sieht, wie anders man es eigentlich zu sehen gewohnt ist, als es der Wirklichkeit entspricht. Aber auch einen erleichternden Anteil, wenn man merkt, ja, zumindest sehe ich es jetzt mal richtig und kann mich in die zuckerfreie Richtung bewegen.
Mir fehlt gerade so ein anderes Wort noch für radikaler Frieden in meinem Inneren. Also auf das, was gerade gesagt wurde, aber auch das Beispiel mit dem, ich habe jahrelang für ein Auto gespart und habe mir dann ein Auto gekauft und danach kommt's, das ist gestohlen. Da einen gewissen inneren Frieden hinzubekommen. Also ich weiß, da gehört Übung zu, aber auch für andere Beispiele ist das, oder für andere Gefühlsausbrüche, sei es Wut, Enttäuschtheit und so weiter, ist das hinzu eine gewisse Gelassenheit für alles, an negativeren Gefühlen. Ich meine, also positive Gefühle, Freude, Glück und so weiter, das ist alles so, naja, erlaubt ist jetzt das falsche Wort, aber Wut, Enttäuschtheit, Ernüchterung und so weiter, da muss ich zur Gelassenheit kommen, also ein anderes Wort für innerer Frieden. Also das fehlt mir gerade zu verstehen.
Ah ja, Naja, vielleicht liegt es auch an, also ich habe da ein bisschen ein Missverständnis rausgehört. Vielleicht liegt es auch daran, weil die Gelassenheit, wie du es jetzt genannt hast, die ist natürlich universell. Das heißt, wir können da nicht sagen, bei den Zuständen, die ich nicht mag, bin ich gelassen und bei den Zuständen, die ich gut finde, bleibt alles beim Alten. Es geht eigentlich um was Tiefergehendes. Wir alle leben mit einem Gefühl der Ich-Haftigkeit. Ich bin da und alles, was erlebt wird, wird mit diesem Ich in Beziehung gesetzt. Und die Intensität dieser Ich-Haftigkeit kann nachlassen. Und das ist eigentlich der radikale Friede, um den es im Dhamma geht. Nicht, dass wir uns irgendeinen einen neuen Zustand aneignen, sondern dass wir alle Zustände weniger persönlich nehmen. Ja, und natürlich gibt es heilsame und nicht heilsame Zustände. Aber sowohl bei den heilsamen als auch bei den nicht heilsamen Zuständen sorgt die Ich-Perspektive dafür, wenn man so will, dass Dukkha erzeugt wird, weil die Ich-Perspektive immer einen Konflikt mit der Wirklichkeit bringt. Auch wenn ich einen heilsamen Zustand von, sagen wir mal, Metta, von liebender Güte erfahre und das aber irgendwie als mit einem Ich zusammenhängend interpretiere, dann habe ich mich schon mit der Wirklichkeit in Konflikt gebracht und versuche vielleicht dieses angenehme Erleben, dieses heilsame Metta-Erleben mir auf meine Ich-Fahne zu schreiben und es in irgendeiner Form zu konservieren und anders zu behandeln, als es in Wirklichkeit ist. Also darum ist die eigentliche Definition für heilsam ja auch genau das, dass es ohne oder immer freier bis hin zu ohne Gier, Hass und Verblendung ist. Gier, Hass und Verblendungen sind Absichten, die wir dem Erleben gegenüber haben. Und da immer freier zu werden von allem, was aus Nichtwissen resultiert, ist dieser Frieden. Ja, dass man merkt, da passiert was Schönes, da passiert was Schlimmes und alles appelliert weniger an das Ich in uns, weil das Ich in uns durchsichtiger wird, unscheinbarer wird. Weniger, also wenn das sonst hinter jedes Erleben so ein Ausrufezeichen gemacht hat, dann werden langsam nur so Punkt, Punkt, Punkt draus. Irgendwann wird alles in Anführungsstriche gesetzt, weil man alles nicht mehr so ganz dem Erleben kommt, das Drama abhanden. Vielleicht wäre es auch sinnvoll, das so zu formulieren: Es ist eine radikale Lösung für alles Dukkha, das uns im Leben begegnen kann. Man sagt, Nicht-Identifikation ist der Schlüssel zur Dukkha-Freiheit. Wie mal so schön gesagt wurde, es ist eigentlich egal, was man nicht aufgreift.
Dankeschön.
Ich hätte auch kurz eine Frage dazu.
Bitte.
Bei Schmerzen, wenn ich das jetzt übertrage, zum Beispiel in der Sitzposition. Ich sitze 5 Minuten, bin tatsächlich total im Frieden, also habe auch das Gefühl, den Ansatz, dass das Ich dann gar nicht mehr so mitspielt und trotzdem kommt dann körperlicher Schmerz, der mich aus diesem Frieden wieder rausbringt. Das ist dann also schon eine Art Übungssache, das zu üben, sodass es nicht mehr so häufig kommt. Ist das einfach nur eine Art der Frage der Übung? Dass es weniger wird mit den Schmerzen, sodass die einen rausbringen aus dem.
Ja, natürlich sind Schmerzen in der Sitzmeditation wären natürlich weniger einfach durch die Übung. Und natürlich wird auch der Umgang damit immer souveräner, würde ich vielleicht mal sagen, wenn man schon weiß, da können Schmerzen kommen und die kommen und gehen auch wieder. Und gerade in der Einsichtsmeditation ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Also wenn du jetzt erzählt hättest, ich habe da in der Meditation, dann bin ich da so in die Gelassenheit und in den Frieden gekommen und dann war die ganze Zeit die Meditation so schön und friedlich, da wäre ich eher ein bisschen skeptisch oder besorgt gewesen als jetzt. Weil vielleicht ist das auch immer wieder ein Herd für Missverständnisse. Wir versuchen jetzt nicht in dieser einen Meditation das schon fix und fertig hinzubekommen. Es ist nicht so ein Sprint, wo man in einer Meditation da an dem Ziel von dem ist, was ich da vorgelesen und erklärt habe, sondern das ist wie so ein Sparbuch, auf das wir da mit jeder Meditation ein bisschen was einzahlen, ja, bis dann eines schönen Tages da eine große Dukkha-Freiheitsauszahlung kommt, wenn es eine Schicht tiefer geht, wenn es tiefer in uns eindringt, wenn es einen Knoten in uns löst und wir dann wirklich etwas ganz Grundlegendes verstehen. Ja, aber jede Meditation ist immer wieder anders. Man wird nie zweimal die gleiche Meditation haben. Und manchmal sind sie angenehm und friedlich. Hoffentlich auch friedlich aus den richtigen Gründen. Und dann ist das ja super. Und dann hat man da wieder seine Inspiration gefunden, um weiter zu praktizieren. Manchmal ist sie auch unangenehm und schwierig. Und trotzdem machen wir weiter. Und gerade in der Einsichtsmeditation ist das nicht unbedingt ein Verlust, wenn es mal schwierig ist. Weil wir zum Beispiel ja, wenn wir so wie heute die Khandhas, die Erlebensbausteine und davon jetzt zum Beispiel das Empfinden oder die Wahrnehmung betrachten, dann ist es ja eigentlich relativ egal, ob das, was wir erleben, jetzt angenehm oder unangenehm ist, solange wir die Unbeständigkeit dabei beobachten. Ja, und da denken wir uns gerne, ja, ich würde aber lieber die Unbeständigkeit von angenehmen Dingen beobachten, das ist leichter, aber nicht unbedingt. Ja, also das Angenehme hat zwar ganz andere Herausforderungen als das Unangenehme, Aber ist auf seine Art genauso schwer als unbeständig zu beobachten, weil wir uns da vielleicht denken, na ja, das ist so schlimm, kann das hier doch hier nicht sein. Und jetzt ist es ja gerade angenehm, jetzt muss ich da nicht noch irgendwas zusätzlich beobachten, jetzt lasse ich es einfach mal laufen. Und wenn es dann unangenehm wird, dann denken wir uns wieder, ja, jetzt sollte man alles loslassen und wie geht das jetzt? Und dann wollen wir nicht, können wir gar nicht schnell genug alles loslassen. Dann wird es wieder angenehmer, dann denken wir uns, puh, loslassen, das mache ich dann wieder, wenn es unangenehm wird. Ne? Und so ist es eben nicht gemeint. Ne? Das Loslassen ist universell und es ist auch viel friedlicher, etwas Angenehmes losgelassen zu erleben, als festgehalten. Also man, alles, was wir verlieren durch die Dhamma-Praxis, ist das Dukkha des Festhalten müssens. Die Identifikation zu verlieren, ist kein Verlust, sondern ein Gewinn.
Danke dir.
Also ich habe schon eigentlich länger Gedanken zu dem Thema. Also es wurde eben schon angesprochen, dass quasi die makroskopischen, also die makroskopischen Auswirkungen der mikroskopischen Untersuchung oder der Bemühung. Ich meine, wir leben ja nicht im Kloster und wir leben ja in quasi in der weltlichen Welt und quasi das nicht verfolgen. Also ich meine, es ist teilweise eine Erfahrung, aber auch teilweise auch eine Sorge, dass das Nichtverfolgen von, naja, Zielen, weil man sagt, ach, na gut, ich bin da jetzt ganz entspannt mit, ich brauche das nicht, auch dazu führen kann, dass man sich in Lebenssituationen dann wiederfindet, die einfach Mist sind. Das sage ich jetzt mal
Ja.
so. Dass man sich in Lebenssituationen, die auch einen auch unglücklich machen, klar, man kann natürlich an Glück auch arbeiten, aber es muss ja gar nicht erst da, also es ist doch auch gut, wenn man sich in einer guten Konstellation des Lebens befindet. Muss ja jetzt
Ja.
kein Last sein oder sowas, aber in einer Situation, die einen jetzt nicht noch zusätzlich belastet. Und da
Ja.
muss man ja auch arbeiten. Ne? Also das ist ja schon
Ja.
auch, wo man seine Bemühungen hinsetzen muss und dann auch bestimmte Ziele eben verfolgen muss. Und also auch darauf sagen muss, ich möchte das haben und ich möchte, also ja.
Total verständlich. Also das, du wirst vielleicht überrascht sein, ich sage auch, wenn man in einem Kloster oder in einer Einsiedelei lebt, dann hat man auch Ziele und Aufgaben, die man verfolgt. Vielleicht kann man es so am besten verstehen, wenn man nicht das Ziel der Dukkha-Freiheit hat, dann hat man 1000 Ziele, die sich immer zufällig gerade aus dem ergeben, was unser Lebenskontext so anspült. Ja, und dann ist es, heute ist es die neue Wohnung und morgen ist es der neue Job und übermorgen ist es das und dann ist es wieder das. Wenn wir aber im Dhamma üben, dann haben wir unser Hauptziel festgelegt, als mein Leben soll dem Erreichen der Dukkha-Freiheit dienen. Und je nachdem, in welcher Situation wir uns dann befinden, in welcher Lebenssituation, gibt es dennoch im Alltag gewisse Alltagsziele, die es genauso zu verfolgen gilt. Ja? Also für dich und mich und den Buddha gab es auch Weltziele im Großen und Kleinen, denen man tagtäglich nachkommen muss. Aber auch denen wird ganz viel Dramatik und Druck genommen, wenn man sie eben als Unterziele schon richtig eingeordnet hat. Kann man sagen, ja, ich brauche dieses und jenes Einkommen oder ich muss da ein bisschen vorausplanen. Und das macht man alles so gelassen wie möglich, aber im Idealfall eben unter der Schirmherrschaft der Dhamma-Praxis, in der wir uns immer wieder erinnern können daran, worum es eigentlich geht. Ja, und dann können wir für uns die passende Dosis finden, mit der wir auch unsere Lebensgestaltung von diesem höchsten Ziel beeinflussen lassen. Manche Menschen werden dann tatsächlich ordinierte oder manche führen ein ganz einfaches Leben zu Hause und ganz sparsam, damit sie möglichst viel meditieren und möglichst wenig arbeiten können. Für manche ist das so 50-50 und jeder macht das so halt nach dem eigenen Bedarf oder vielleicht ist es auch einfach ein bisschen eine Entwicklungssache. Und manchmal auch phasenweise, dass man Phasen hat, wo man ganz viel praktizieren möchte, dann treten andere Dinge mehr in den Hintergrund. Dann merkt man vielleicht auch, je mehr die weltlichen Dinge in den Hintergrund treten, desto mehr treten sie dann noch in den Hintergrund oder nehmen gleich noch andere Dinge mit. Oder man kommt automatisch dann weniger in Berührung mit anderen möglichen weltlichen Zielen. Na, und manchmal kommen sie vielleicht wieder ein bisschen in den Vordergrund und so mag das ja hin und her schwanken, solange wir unser Primärziel vor Augen halten, sind das ja alles natürliche Wachstumsprozesse. Aber generell ist, also ich kann das Bedenken verstehen und wenn man mir das zugesteht, dass man als Einsiedlermönch jetzt zum Beispiel auch das eine oder andere weltliche Ding machen und organisieren muss, dass man nicht gleich sagen kann, ja, der hat ja leicht reden, würde ich persönlich jetzt trotzdem mal sagen, man traut sich vielleicht trotzdem oft eher zu wenig, die radikale Nicht-Identifikations- Lösung mit in den Alltag hineinzunehmen, als dass es umgekehrt ein Problem ist, dass man schon so abgelöst ist, dass einem die Welt irgendwie entgeht und dass man dann zu wenig organisiert hat. Ja, also, man kann das ja auch mehr wirklich nur so als spontane Maßnahme mal ausprobieren. Hat irgendeinen Konflikt oder irgendeinen Streit oder irgendeine Stresssituation und vielleicht gerade jetzt einmal das Dhamma zu Wort kommen lassen und sagen, ja, aber all das ist ja unbeständig und nicht selbsthaft. Und am nächsten Tag ist der Geist sowieso wieder anders. Also nur wenn man einmal wirklich in die Tiefe loslässt, heißt das ja noch nicht, dass man dann am nächsten Tag nicht wieder genauso auf der Matte steht wie vorher. Also vielleicht mal ruhig trauen, das Dhamma mit in den Ring der Alltagsbewältigung zu nehmen.
Ja, ich meinte vor allem auch gerade bei den großen Lebensparametern, also bei den großen Einstellungen halt. Also weniger jetzt zu kleinen, denke ich auch, dass das sehr hilfreich ist, aber beim großen, dass man irgendwie seine Settings quasi, wo lebt man, mit wem lebt man, also und so weiter. Also,
Ja, ich meine, also auch da. Na, es ist ja immer so, dass Entscheidungen sind immer Abwägungssache und normalerweise wägt man halt ab, soll ich jetzt dorthin ziehen oder diese Partnerschaft haben oder nicht und überlegt dann, wo ist für mich mehr Wohlergehen möglich im Normalfall. Ja, das ist das Entscheidungskriterium. Und das können wir sozusagen ja beibehalten, aber mit Dhamma fusionieren, dass wir sagen, wo ist mehr Dhamma-Friede möglich, in welchem Szenario. Und da würde dann dazugehören, an welchem Lebensort kann ich vielleicht besser oder mehr oder entspannter praktizieren? Mit welcher Lebenssituation bin ich besser unterwegs, wenn ich diese Dhamma-Priorität verfolgen möchte? Und andererseits, wenn ich das eine letzte noch sagen darf, andererseits ist meine Erfahrung, dass auch so weltlichen Entscheidungen oft der Druck genommen werden kann durch Dhamma, weil die möglichen Best-Case- und Worst-Case-Szenarien eben auch an Dramatik verlieren. Sagen, ja, normalerweise ist das so ein Stress, sich zu entscheiden, weil dann denkt man sich, ja, wenn ich mich richtig entscheide, dann könnte alles super sein. Und wenn ich mich falsch entscheide, dann könnte alles verloren sein. Und im Dhamma ist eben weder das eine noch das andere überhaupt erst eine Möglichkeit. Ja, und selbst wenn ich mich so entscheide, dass dann irgendwas Unangenehmes passiert, dann habe ich ja trotzdem meine Dhamma-Zuflucht und meine Achtsamkeit und kann damit umgehen, sodass die Zukunft generell so ein bisschen sowohl ihre bedrohliche als auch ihre verlockende Seite verliert. Weil ich ja eigentlich schon weiß, im Prinzip schon weiß, was in der Zukunft auf mich zukommt, nämlich unbeständige Lebensbausteine.
schön.
Gut, bevor wir uns ganz verplaudern, wir haben auch noch einen zweiten Austausch. Also falls jemand jetzt nicht drangekommen ist, dann gerne merken bis nachher. Weil wir wollen ja jetzt noch ordentlich meditieren. Und dazu jetzt eben, wie gesagt, zweimal eine halbe Stunde im Gehen oder Sitzen, wie euch das passt. Wenn ihr euch jetzt nicht erinnern könnt oder nicht so vertraut seid mit den fünf Lebensbausteinen als Anicca-Objekte, könnt ihr gerne auch einfach nur so generell Anicca an allem Sinneserleben beobachten. Dafür gibt es auch einen ganz einfachen Trick, und zwar das Anicca oder Unbeständigkeit beobachten Meditationssätzchen. Das könnt ihr euch vorsagen, Unbeständigkeit beobachten. Und das ist dann ja ein Denkprozess. Und an diesem Denkprozess könnt ihr auch gleich die Unbeständigkeit beobachten. Dann ist das quasi ein ipso flexibler, ein auf sich selbst wieder anwendender Meditationssatz, mit dem er wieder reinkommt, so in die Betrachtung. Und wenn man da gut drin ist, kann man den Satz auch wieder weglassen. Und an den Geräuschen und Gefühlen und an allem Anicca beobachten, ist man wieder ganz weggedriftet ist und dann kann man wieder den Satz verwenden. So kann man recht einfach die Anicca-Daten einfach mal sammeln eine Weile. Gut, dann, wie das in eurem Setting auch möglich ist, im Gehen und Sitzen. Und wir sehen uns dann um 17:30 Uhr nochmal zu einem Austausch. Dann gutes Praktizieren wünsche ich euch. Bis dann.